Willkommen zum Hi-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
Hey Sophie.
Hi Christoph.
Die 300. Folge des Hi-Podcasts ist das.
Krass, das ging jetzt echt schnell, oder?
300 Folgen. Wir machen das zusammen seit der 200. Folge.
Ja, das stimmt. Also 100 Folgen zusammen.
100 Folgen machen wir zusammen. Wir haben überlegt, machen wir eine Folge, in der wir uns jetzt feiern und sagen 300 Folgen, was ganz Besonderes. Nein, wir haben uns entschlossen, der Hype-Podcast ist jede Woche etwas Neues, etwas Interessantes zu mitnehmen.
Und das wollen wir auch in dieser Folge einhalten und deswegen liefern wir auch heute ein neues und spannendes Thema für euch.
Das heißt, wir feiern leise, das heißt, wir feiern zurückhaltend und im Vordergrund steht wie immer der Inhalt.
Genau, starten wir in die Folge, oder?
Auf geht's in die Folge.
Der Hype-Podcast. Mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Und das ist heute unser Thema.
Digital Wallets. Wie das ganze Portemonnaie im Smartphone verschwindet.
Was genau sind eigentlich Digital Wallets? Ein Digital Wallet oder auch eine digitale Geldbörse ist eine Softwareanwendung, die es Benutzern ermöglicht, digitale Versionen ihrer Kreditkarten, Debitkarten, Treuekarten und anderer Zahlungsmethoden sicher zu speichern und zu verwalten. Diese digitalen Geldbörsen können auf Smartphones, Tablets oder auf Computern installiert werden und bieten eine bequeme Möglichkeit, Transaktionen sowohl online als auch in physischen Geschäften durchzuführen. Wir hören dazu CBC News, The National.
Canada's big banks are looking to kill your wallet. Not that way. They unveiled a blueprint of sorts today, aimed at stuffing all your credit and debit cards into your smartphone. Buying stuff with mobile devices is already common in some parts of the world, and as Havard Gould reports, retailers here are ready too. So why the wait?
Hey there.
Can I get a jelly combo, please?
Sure.
The digital wallet can already be found on some streets.
Give me 11 bucks.
A version being tested at this food truck, where cashless customers are welcome.
The transaction's completed just like that. So I thought it was very easy and fast.
Ja, du hast es gerade schon gesagt. Digitale Geldbörsen speichern Informationen zu verschiedenen Zahlungsmethoden. Das sind Kreditkarten, Debitkarten, Bankkonten, Kryptowährungen gehören auch dazu. Und diese Informationen, die werden gespeichert und verschlüsselt, um unbefugten Zugriff zu verhindern. Die Sicherheit ist ein zentrales Element digitaler Geldbörsen. Die meisten nutzen eine Kombination aus Verschlüsselung, Tokenisierung, biometrischer Authentifizierung, zum Beispiel Fingerabdruck oder Gesichtserkennung, und der sogenannten Zwei-Faktor-Authentifizierung, nämlich um gespeicherte Daten zu schützen. Zwei-Faktor-Authentifizierung, das kennt man. Man geht auf die Webseite, auf seine Bank, möchte das Geld überweisen und dann muss man auf dem Handy die Überweisung noch einmal freigeben oder den Login nochmal freigeben. Warum? Theoretisch könnte ja der Zugang auf den Browser gehackt worden sein. Natürlich kann auch das Handy gehackt worden sein, aber dass beide Geräte gleichzeitig gehackt worden sind, weist eine geringere Wahrscheinlichkeit auf. Deswegen diese Zwei-Faktor-Authentifizierung. Im Laufe der Jahre, mittlerweile Jahrzehnte, sind immer mehr dieser Funktionen tatsächlich im Smartphone integriert worden.
Und das Ganze ist nicht nur sicher, sondern es ist auch bequem. Denn digitale Geldbörsen bieten eine einfache und schnellere Möglichkeit, Zahlungen zu tätigen. Benutzer können ihre Smartphones oder andere Geräte verwenden, um Transaktionen in Geschäften durch kontaktloses Bezahlen, also mit NFC-Technologie, oder online durch die Eingabe minimaler Informationen durchzuführen.
Und jetzt könnte man ja denken, das ist ein alter Hut, das kennen wir schon seit Jahr und Tag. Aber der Trend geht eindeutig zur Einbindung von Identifikationskarten, die gar nichts mit Zahlung zu tun haben, wie beispielsweise Personalausweise und Führerscheine, also nicht Zahlelementen. Die Vision, wenn man zum Beispiel auf Tim Cook hört, den CEO von Apple, ist es ganz eindeutig, dass tatsächlich das physische Portemonnaie verschwindet, im, so auch in die Überschrift unserer heutigen Folge, im Smartphone. Und alles, was im physischen Portemonnaie ist, soll ins Smartphone integriert werden. Und da ist bekanntlich nicht nur die Kreditkarte drin, sondern eben auch der Führerschein und der Personalausweis. Der Clou besteht natürlich in der Integration. Das ist die eigentliche Herausforderung digitaler Wallets.
Viele digitale Geldbörsen integrieren sich mit anderen Finanzdienstleistungen, wie zum Beispiel Peer-to-Peer-Zahlungen, Rechnungsteilung und sogar Budgetierungswerkzeugen, um Benutzern mehr Kontrolle und Übersicht über ihre Finanzen zu bieten. Und du hast es gerade schon gesagt, neben den traditionellen Zahlungen in Geschäften und in den Online-Shops können digitale Geldbörsen auch für das Bezahlen von Fahrkarten, den Zugang von Events, das Sammeln von Treuepunkten und vieles, vieles mehr genutzt werden. Wo hier große Chancen liegen, darauf schauen wir später nochmal.
Wir haben es ja schon bei der Europameisterschaft beispielsweise gemerkt. Physische Tickets gab es, glaube ich, dort gar nicht mehr, sondern es waren alles Tickets, die im Wallet aufgetaucht sind, die dort gespeichert wurden. Das gleiche gilt für Flugtickets. Flugtickets werden kaum noch auf Papier ausgedruckt, auch um die Umwelt zu schonen, sondern sie erscheinen im Wallet. Also eigentlich nichts, was irgendwie eine Eintrittsfunktion, eine Ausweisfunktion, eine Zahlfunktion hat, ist unvorstellbar für die digitalen Wallets. Und deswegen jetzt erstmal die Frage, wessen Idee war das Ganze eigentlich? Also wer hat sich das ausgedacht? Und gleich besprechen wir dann, welche wirtschaftlichen Zukunftschancen hier liegen und wie groß die mittlerweile schon sind. Aber zunächst mal, wessen Idee war das Ganze?
Tatsächlich war die Erfindung und Entwicklung von den digitalen Geldbörsen ein schrittweiser Prozess. Der hat sich über mehrere Jahrzehnte hin erstreckt. Die Grundlagen für digitale Geldbörsen wurden in den 1990er Jahren gelegt, als das Internet zunehmend populär wurde und die ersten Online-Shopping-Plattformen entstanden. Unternehmen und Entwickler erkannten die Notwendigkeit, Online-Zahlungen sicherer und einfacher zu gestalten. Das führte dann zur Entstehung von Online-Zahlungssystemen wie zum Beispiel PayPal. Das wurde 1998 gegründet. PayPal war eine der ersten Plattformen, die es Benutzern ermöglichte, Geld online zu senden und zu empfangen, ohne ständig dabei die Kreditkartendaten eingeben zu müssen.
Und die Gründungsgeschichte von PayPal, die ist einfach ganz interessant. Da waren zwei Programmierer in einem ganz anderen Unternehmen eingestellt. Ich weiß gar nicht mehr, wofür. Und die wollten sich einfach Geld gegenseitig auf die Smartphones, oder Smartphones gab es noch gar nicht, auf die Handys schicken. Das waren ganz einfache Mobilgeräte mit winzig kleinem Bildschirm, noch gar nicht mit großer Tastatur, schon mal gar nicht mit Touchscreen. Und die Idee war eigentlich, ich schicke dir von meinem Schreibtisch auf deinen Schreibtisch irgendwie Geld, eine Schnapsidee eigentlich. Daraus ist dann PayPal entstanden, ein Welterfolg, und viele andere haben es nachgemacht. Mit der Verbreitung von Smartphones in den 2000er Jahren, in den Nullerjahren sozusagen, entstanden neue Möglichkeiten für mobile Zahlungen. Das Wachstum der Smartphone-Nutzung und die Einführung des iPhones, bekanntlich 2007, sowie der Android-Geräte löste einen großen Trend aus. Technologiefirmen entwickelten immer mehr eigene digitale Geldbörsen.
We've created an entirely new payment process and we call it Apple Pay.
Apple führte Apple Pay 2014 ein. Das ist eine Plattform, die Near-Field-Communication-Technologie nutzt, NFC-Technologie. Also das sind diese Chips, wo man mit dem Gerät einfach nur sozusagen an das Lesegerät herankommen muss und dann wird es quasi durch Induktionsspannung unter Strom gesetzt und gibt seine Informationen heraus. Noch vor Apple war Google daran. Also in diesem Fall hat Google Apple tatsächlich geschlagen. 2014 war Apple Google Google Wallet, der Vorgänger von Google Pay, wurde 2011, also 3 Jahre früher, eingeführt und es war tatsächlich eine der ersten mobilen Geldbörsen für Android-Nutzer. Also Google vor Apple. Hören wir einmal in das Wall Street Journal hinein, wie die das in Erinnerung haben.
When Apple Pay was introduced in 2014, it wasn't the first digital wallet, but it had a big advantage over its competitors, the iPhone. And now Apple Pay is activated on 78% of iPhones in the US.
Ein wichtiger Schritt in der Entwicklung digitaler Geldbörsen war die Einführung der Tokenisierung. Tokenisierung ist ein Sicherheitsverfahren, bei dem echte Kreditkarteninformationen durch eindeutige Identifikationsnummern, die sogenannten Tokens, ersetzt werden, die nur für einzelne Transaktionen gelten. Das erhöht die Sicherheit von Zahlungen erheblich, weil die tatsächlichen Kartendaten nicht mehr an den Händler weitergegeben werden. Und diese Technik wurde von Unternehmen wie Apple Pay und Google Pay übernommen und half für die Akzeptanz von den digitalen Wallets.
Genau, das muss man sich jetzt noch einmal vor Augen führen, was dort eigentlich passiert, wenn man sein Handy, um einen Espresso Macchiato zu bezahlen, so wie ich das gerne tue, gegen das Lesegerät hält. Wenn man die physische Kreditkarte aus Plastik nimmt und sie zum Beispiel in Nein steckt und das Gerät fragt nach der PIN-Nummer, dann besteht eine Gefahr, dass mir jemand über die Schulter schaut, sich die PIN-Nummer merkt und mir dann die Kreditkarte stibitzt. Und dann ist sozusagen dem Missbrauch Tür und Tor geöffnet, weil man mit der physischen Kreditkarte und der abgeschauten PIN-Nummer tatsächlich dann Geld auf die Seite zu sich selber schaffen kann. Ganz anders funktioniert es mit den Handys, mit der Tokenisierungstechnik, die man vor die Geräte hält. Dort wird ein einmaliger Token übermittelt. Das heißt, selbst wenn der Token mitgelesen wird von irgendjemandem, der daneben steht oder von dem Kaffeebesitzer selber, von irgendjemandem, dann kann er oder sie mit diesem Token schlicht überhaupt nichts anfangen, weil dieser Token genau ein einziges Mal gilt. Genau derselbe Token, 10 Sekunden später irgendwo eingesetzt, löst keine Zahlung mehr aus. Also dramatisch sicherer als die Plastikkreditkarte. Es ist also eine integrierte Plastikkreditkarte, aber mit einer viel höheren Sicherheit, mit der Ausnutzung der starken Rechenleistung, die auf den Smartphones ist. Plastikkarte ist ziemlich dumm und schlicht und simpel. Der Computer, den wir Handy nennen, der ist intelligent. Und diese Sicherheit hat dazu geführt, dass sich dieses Verfahren rasant um die Welt entwickelt hat. Es ist bequem, es ist sicher, es ist schnell, es gibt vergleichsweise wenig Missbrauch, deswegen tritt vergleichsweise wenig Schaden auf.
Aber es gibt noch andere Anbieter wie zum Beispiel Samsung Pay oder PayPal, das sind wohl die bekanntesten. Weitere Wallets sind Venmo und Cash App und verschiedene Kryptowährungswallets, zum Beispiel spezialisierte digitale Geldbörsen wie Coinbase Wallet oder Trust Wallet, die die Speicherung und Verwaltung von Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und vielen anderen ermöglichen.
Und kommen wir jetzt zu der Frage, wir hatten ja schon einige genannt, was sind die Vorteile digitaler Geldbörsen?
Da haben wir zum einen, dass es ein viel einfacher Zugang und eine viel einfachere Nutzung ist, denn man braucht keine physischen Karten mehr, die sind nicht mehr nötig. Außerdem können Transaktionen viel, viel schneller durchgeführt werden, besonders dann, wenn die Zahlungen kontaktlos sind.
Wir haben erhöhte Sicherheit, das hatten wir gerade schon gesagt. Es gibt weniger Risiko, dass die Zahlungsinformationen gestohlen werden wegen Verschlüsselung und Tokenisierung. Und es können persönliche Angebote verhaltensabhängig unterbreitet werden. Also Revolut beispielsweise bietet an, wenn du mit deiner Kreditkarte von Revolut im Lebensmittelladen einkaufst, dann geben wir dir einen Treuerabatt für den Erwerb von Lebensmitteln mit der Revolut-Karte auf deinem Smartphone. Warum die das machen, sei dahingestellt. Offenbar wollen sie in den Markt für Lebensmitteleinkäufe stärker eindringen. Sie geben da Rabatte. Oder wenn ich bei Edeka, Rewe oder sonst irgendeinem Lebensmittelhändler einkaufe, ich habe die Treuekarten direkt zur Hand. Sie sind genau wie Payback auf dem Handy fest installiert. Alles kann mit allem verbunden werden und damit sind einzelne Verhaltenssteuerungen möglich, die Kunden incentivieren, ein besonderes Verhalten an den Tag zu legen, sprich da einzukaufen mit folgender Methode, folgende Produktgruppen bei folgendem Händler einzukaufen. Das alles geht nicht mit den traditionellen Plastikkarten. Also viele Vorteile. Kommen wir zu den Nachteilen. Ein wichtiger Nachteil ist natürlich Abhängigkeit von Technologie. Man braucht ein funktionierendes Smartphone oder ein anderes Gerät, sonst ist man abgemeldet. Das hat sich ja mittlerweile tatsächlich durchgesetzt. Ich komme in kaum noch eine Veranstaltung hinein, in kein Konzert, in kein Fußballspiel, wenn ich nicht ein Smartphone besitze. Also Leute ohne Smartphone sind ganz klar Bürger zweiter Klasse. Leider Gottes gibt es immer noch Menschen ohne Smartphones, aber die Gründe, sich ein Smartphone zuzulegen, die nehmen immer weiter zu.
Und dann besteht natürlich immer noch ein potenzielles Sicherheitsrisiko. Trotz der hohen Sicherheitsstandards gibt es immer noch das Risiko, dass man zum Beispiel gehackt wird oder dass es Datenlecks gibt. Und ein großes Problem ist das Akzeptanzproblem, denn nicht alle Händler akzeptieren digitale Zahlungen, insbesondere in weniger entwickelten Regionen. Aber auch hier in Berlin kennt man das immer wieder, dass man einfach heute noch nicht ohne Bargeld bezahlen kann.
Nicht ohne Bargeld bezahlen kann, du hast es richtig gesagt. Mich wundert das immer wieder. Es ist ja mittlerweile fast ein Kulturkampf geworden. Manche Läden nehmen nur noch Kreditkarten und gar kein Bargeld mehr und manche nehmen nur noch Bargeld und gar keine Kreditkarten. Woran liegt das?
Ich weiß nicht, ich frage mich, ob das vielleicht auch so ein bisschen Generationending ist. Und ich habe neulich mitbekommen, also ich würde mich immer eher darüber aufregen, wenn ich nur bar zahlen kann. Und dann war ich in einem Café, dort konnte man nur mit der Kreditkarte zahlen und daraufhin hat sich eine etwas ältere Frau aufgeregt, warum sie nicht mit Bargeld zahlen kann, weil sie keine Karte besaß tatsächlich. Also vielleicht hat das etwas mit den Generationen zu tun.
Ja, vielleicht hat es ein bisschen auch mit Steuerzahlen zu tun. Also diejenigen, die Bargeld haben, die müssen natürlich den Umsatz in ihre Kasse eintippen, weil sonst erscheint er dann nicht. Ich war kürzlich in einem Laden hier in Berlin einkaufen, da nahm man keine Karten, hat das Bargeld gerne entgegengenommen, das ich selten dabei habe, dann aber doch zufälligerweise in der Tasche hatte. Die haben sich noch nicht mal mehr in die Mühe gemacht, in der Registrierkasse einzutippen, dass sie Geld eingenommen haben. Ganz bestimmt waren die super ehrlich und melden das hinterher bei der Steuer an, aber manche werden sicherlich der Versuchung erliegen, es nicht bei der Steuer anzumelden, obwohl sie eigentlich verpflichtet sind, Registrierkassen zu betreiben. Viele werden das nicht tun. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das uns ganz besonders am Herzen liegt. Wir hatten es schon angesprochen, nämlich
welche Chancen Wallets bieten neben den traditionellen Zahlungen in Geschäften und Online-Shops. Denn digitale Geldbörsen haben sich weit über die Funktion hinaus entwickelt, lediglich als Zahlungsmittel zu dienen. Und wir denken da an digitale Ausweise und Führerscheine.
Genau, jetzt müssen wir mal auf eine Absurdität aufmerksam machen. Jetzt stellen wir uns mal vor, irgendjemand trinkt zu viel Alkohol, wird in der Verkehrskontrolle angehalten und der Führerschein wird sofort eingezogen. Und das Auto beschlagnahmt. Derjenige kann eine Ecke weitergehen und sich mit seinem Handy ein Carsharing-Fahrzeug öffnen, zum Beispiel von Miles, einfach einsteigen und weiterfahren, obwohl der Führerschein gerade entzogen worden ist. Der Einzug des Führerscheins macht das Fahren ohne Führerschein natürlich zu einem ziemlich schweren und stark geahndeten Vergehen, aber technisch geht es trotzdem. Jetzt stellen wir uns mal eine Welt vor, in der alle Führerscheine digital sind, auf dem Smartphone sind und jetzt wird der Führerschein wegen Alkohol eingezogen. Da könnte man sich ja vorstellen, dass man gar kein Auto mehr starten kann, wenn man nicht im Besitz eines digitalen Führerscheins ist. Genauso wie ich heute in meine Bank-App oder auf mein Bankkonto nur komme, wenn ich ein Smartphone habe, das sagt, jawohl, du darfst da rein, wenn ich also legitimiert bin, könnte ich vielleicht in Zukunft aus Gründen der Verkehrssicherheit ein Auto nur starten können, wenn ich im Besitz eines jetzt in diesem Moment gültigen digitalen Führerscheins bin. Das klingt jetzt so ein bisschen wie Big Brother is watching you und der Staat wird übergriffig und verbietet mir das Autofahren unter allen Bedingungen, aber man kann auch niederschwelliger an die Vorteile denken. Man ist gerade im Ausland unterwegs, will ein Auto mieten und merkt plötzlich, Gottes Willen, ich habe meinen Führerschein und meinen Personalausweis vergessen und den Pass habe ich auch nicht dabei. Dann fällt das aus mit dem Automieten. Wenn ich das alles auf dem Handy hätte, wäre das natürlich ein großer Nutzenvorteil.
Was sind digitale Ausweise eigentlich? Also digitale Ausweise sind elektronische Versionen von traditionellen physischen Ausweisdokumenten wie eben Personalausweisen, Reisepässen oder auch Führerschein. Und diese digitalen Dokumente können wir dann auf unseren Smartphones oder auf anderen Geräten speichern, anstatt dass wir sie immer in physischer Form mit uns mitführen müssen. In vielen Ländern arbeiten Regierungen und Organisationen an der Einführung von digitalen Versionen von diesen Dokumenten, die entweder durch spezielle Apps oder durch Integration in bestehende digitale Geldbörsen bereitgestellt werden sollen.
Schauen wir zum Beispiel auf Estland und Kanada. Dort gibt es bereits digitale Identitätslösungen. Diese Lösungen ermöglichen Nutzern es, ihre Identität sicher zu verifizieren und digitale Dienstleistungen zu nutzen. Also Ausweis auch im Internet einführen gibt's ja im deutschen Personalausweis, nutzt bloß keiner, weil das Verfahren so kompliziert ist, dass die meisten Leute bei der Beantragung des neuen Personalausweises dieses Feature gar nicht freischalten lassen. Estland und Kanada sind weiter.
Wer jetzt denkt, das Ganze sei nicht sicher genug, der irrt sich. Digitale Ausweise und Führerscheine können auf sicheren, passwortgeschützten Geräten gespeichert werden, wodurch das Risiko von Verlust und Diebstahl verringert wird. Im Vergleich zu physischen Dokumenten, die leicht verloren gehen oder gestohlen werden können, bieten digitale Versionen also eine zusätzliche Sicherheitsebene. Und sie können durch fortschrittliche Technologien wie Blockchain unterstützt werden, die helfen, ihre Authentizität und Integrität zu gewährleisten. Das erschwert es Betrügern, dann gefälschte Ausweise herzustellen.
Warum digitale Wallets sicher sind, das erklärt nochmal dieser Ausschnitt von WFMY News 2. Hören wir einmal hinein.
Mobile apps like Apple Pay, Samsung Pay and Google Pay are the way to go.
They're more secure because your credit card information is never really transferred to the merchant.
When you use mobile payment apps, you have two things working for you: biometrics and tokenization. To use the apps, you'll either have to scan your eye, face or fingerprint to verify your identity with every transaction. That beats traditional means of a signature, PIN or, for some transactions, nothing at all with your credit card. Then there's tokenization. Francine says every time you use your phone to pay, the apps take your credit card information and create a random string of numbers, or a token, that is then given to the merchant for payment for processing, but doesn't expose any of your account information. It's actually hidden in a virtual vault, an extra level of security. This way, you don't have to worry about your credit card number being written down, scanned, or skimmed.
Also, wir kennen das alle, man zieht um oder der Personalausweis läuft ab und dann hat man immer den riesigen Verwaltungsaufwand vor sich. Einen Termin zu machen, in Berlin besonders schwierig, dann zum Amt zu fahren, dort zu warten und den Ausweis dann irgendwann nochmal in einer eigenen Tour zum Amt abholen zu müssen. Änderungen an digitalen Ausweisen wie Adressänderungen zum Beispiel oder Verlängerungen von Führerscheinen, die könnten digital viel einfacher vorgenommen werden. Wer sich schon mal umgemeldet hat mit einem Personalausweis, der sieht, wie das funktioniert, dann bekommt der Ausweis hinten auf die Rückseite einen kleinen Aufkleber, auf dem die neue Adresse draufsteht. Wenn man nochmal umzieht, kommt auf den Aufkleber ein Aufkleber hinauf und dieser Aufkleber kann man im Zweifel auch wieder abziehen. Dann steht die ursprüngliche Adresse da. Also unsicherer geht es eigentlich kaum. Digital, vor allen Dingen, wenn es mit einer Blockchain-Lösung oder tokenisiert gelöst würde, würden solche Probleme gar nicht auftreten.
Wir hören dazu einmal Achim Berg im Interview von vor 3 Jahren. Er war von 2017 bis 2023 Präsident des Branchenverbands Bitkom.
Also im Schnitt braucht jeder Deutsche für jeden Behördengang über 2,5 Stunden pro Behördengang. Und die Erwartungshaltung der Deutschen ist, das sind über 75%, die sagen, ich würde ganz gerne es digital machen, ich würde gerne jede Menge Dienste digital nutzen wollen, wie übrigens einige Länder wie in Dänemark schon zu über 90% passieren.
Für Regierungen und Organisationen kann die Verwaltung digitaler Dokumente auch kostengünstiger sein als die Verwaltung von physischen Dokumenten. Denn die umfassen Kosten für Druck, Versand und Lagerung. Und digitale Ausweise können nicht verloren gehen oder beschädigt werden, deswegen entfallen ihnen die Kosten für Ersatzdokumente. Und die Nutzung digitaler Ausweise und Führerscheine reduziert auch den Bedarf an Papierdokumenten, was viel umweltfreundlicher ist und zur Verringerung des Papierabfalls beiträgt. Aber wann kann das Ganze eigentlich auch bei uns möglich sein?
Hören wir noch einmal kurz in die Tagesschau hinein.
Sich mit nur einer Karte ausweisen können, im Internet einkaufen und auch Behördengänge online erledigen. Mit dem elektronischen Personalausweis, der vor genau 10 Jahren eingeführt wurde, sollte das alles möglich sein. Doch die meisten Besitzer nutzen das Angebot nicht. Nur jeder Vierte hat diese Online-Funktion überhaupt aktiviert. Das liege auch an den Behörden, kritisiert der Digitalverband Bitkom. Die Bürgerämter hätten die Möglichkeiten des Passes nicht richtig vermittelt.
Eine Karte, mit der viele Behördengänge unnötig werden sollten. So wurde der neue Personalausweis angepriesen. Doch noch immer müssen viele Bürger sich persönlich anstellen, wenn sie etwa Elterngeld beantragen oder ein Auto zulassen wollen. Denn viele Ämter bieten die Online-Dienste immer noch nicht an. Und viele Bürger kennen die Funktionen des Ausweises nicht.
Ich habe auch einen neuen Personalausweis, vielleicht kann er das. Ja, also ehrlich gesagt habe ich davon noch nichts gehört.
Den digitalen Ausweis, den gibt es in Deutschland tatsächlich, aber er wird aufgrund seines wirklich komplizierten Verfahrens und der nicht besonders attraktiven Nutzungsform sehr selten nachgefragt von den Konsumentinnen und Konsumenten. Deswegen die geringe Verbreitung. Wenn wir eine Prognose abgeben müssten, dann wird man wahrscheinlich sagen können, wenn Google und Apple in Deutschland das Angebot machen, wie man seinen Personalausweis ganz schnell aufs Handy bringen kann, dann werden ganz viele Leute davon Gebrauch machen. Es geht um User-Friendliness, User-Experience, Nutzungsfreundlichkeit, vor allen Dingen aber auch Onboarding-Freundlichkeit. Es muss schnell gehen, man muss schnell in den Vorzug kommen. Einfach ein Klick, einmal fotografieren, dann ist es da drauf, da würde es super funktionieren. Es müsste eigentlich genauso einfach sein, wie es heute einfach ist, seine Kreditkarte aufs Handy zu bekommen. Das Marktpotenzial, und auch darüber hatten wir schon gesprochen, ist immens. Nehmen wir als Beispiel nur die Vereinigten Staaten. In den Vereinigten Staaten sagen 62% der Konsumentinnen und Konsumenten im Jahr 2023, dass sie Digital Wallet nutzen. Und nach einer Umfrage der Zentralbank der USA, der Federal Reserve Bank, sind es 2022 47% gewesen. Also Selbstbefragung 62%, Umfrage der Federal Reserve 47%. Man kann davon ausgehen, dass in den USA etwa die Hälfte der Menschen in irgendeiner Form Digital Wallets verwendet. Entweder für Kreditkarte oder für Bordkartentickets oder all das, was wir vorhin aufgezählt haben.
Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
Ich nehme mit, die Integration von digitalen Ausweisen und Führerscheinen in digitale Geldbörsen ist ein spannender Schritt in Richtung einer papierlosen, digitalisierten Welt. Mit fortschreitender Technologie und zunehmender Akzeptanz könnten digitale Geldbörsen eine noch zentralere Rolle im täglichen Leben spielen, indem sie eine Vielzahl von persönlichen und offiziellen Dokumenten eben sicher und bequem verwalten. Und digitale Geldbörsen bieten nicht nur die Möglichkeit, Zahlungen sicher und bequem zu tätigen, sondern auch wichtige persönliche Dokumente wie Ausweise und Führerscheine zu speichern und zu verwalten.
Bei dieser Technologie erstens handelt es sich um eine Plattformtechnologie. Wenn man sie einmal eingeführt hat, werden auf ihrem Rücken sozusagen neue Geschäftsmodelle entstehen, die ihrerseits sehr aussichtsreich sein können. Plattformtechnologie ist zum Beispiel das Handy. Plattformtechnologie sind die Satelliten, die die Erde umkreisen. Wenn man einmal die technische Plattform errichtet hat, gibt es viele, viele andere Drittanbieter oft, die auf diesen Plattformen neue Geschäftsmodelle, neue Angebotsformen entwickeln. Und jetzt stellen wir uns eine Welt vor, in der alle Dokumente, die man sich irgendwie haupt ausdenken kann, die man sonst im Portemonnaie trägt, tatsächlich im Smartphone sind. Da werden ganz vielen Entwicklerinnen, Entwicklern und allen möglichen Firmen viele Sachen einfallen, die man auf dieser Plattform errichten kann. Und das wird einen Boom auslösen, eine neue Welle der Innovation. Zweiter Punkt, wo stehen wir da in Deutschland? Wir sind eher noch zurückhaltend. In vielen anderen Ländern der Welt, Estland, USA, Kanada, Israel, kann man in jedem Laden mit Kreditkarte bezahlen. In Deutschland ist das noch längst nicht der Fall und gerade mit Smartphone-Karten natürlich. Und in immer mehr Ländern werden Ausweisfunktionen auf die Smartphones gelegt und auch das erhöht den Komfort, erhöht die Sicherheit und erhöht auch die Möglichkeit des Staates, gute, vernünftige Leistungen zu guten Konditionen und zu schnellen Geschwindigkeiten anzubieten. Das alles haben wir in Deutschland zumindest noch nicht erreicht. Da lohnt es sich aufzustocken, nachzurüsten. Also das digitale Portemonnaie auf dem Smartphone, gute Idee, sicher, auch die Daten sind gesichert, Datenschutzgrundverordnung ist eingehalten, besser als die Papierdokumente, man kann sie nicht verlieren. Also der nächste Entwicklungsschritt in diese Richtung, wünschenswert. Und das war's für die 300. Ausgabe des Hype-Podcast.
Ja, das war's für diese Woche. Wir hören uns wieder nächste Woche, wann?
Um 5.55 Uhr am
Dienstag. Bis dahin, tschüss.
Bis dahin, tschüss.
Das war der Hype-Podcast für diese Woche. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, immer dienstags um 5.55 Uhr kommen wir heraus. Versprochen. Mögen Sie uns? Dann abonnieren Sie uns jetzt oder hinterlassen Sie einen Like. Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Wünsche. Schreiben Sie uns gerne an podcast@hype.co. Nicht .com, sondern .co. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Wir engagieren uns leidenschaftlich für das Wachstum Ihres Unternehmens.